Wir wollen miteinander auf den Bibeltext hören an diesem Morgen, der in Lukas 1 steht. Von Vers 67 an lesen wir diesen Abschnitt. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Soweit dieser Abschnitt für heute Morgen. Wir wollen miteinander beten. Lieber Herr, wir stehen vor diesem großen Geheimnis in diesen Tagen, dass du dein Kommen angekündigt hast, dass du das wahrmachst, was du vor Zeiten schon dir vorgenommen hast und wir das mit großem Staunen sehen dürfen. Dass du hineinkommst in diese Welt, dass du den Weg bahnst, dass du deine Boten gesandt hast, die dem voraufgehen sollten und ja auch heute dein Kommen in so großer Klarheit und Deutlichkeit sagen. Dass es nicht nur ein einmaliges Geschehen war, nicht nur ein erster Versuch, sondern dass du dein gutes Werk angefangen hast und es ganz gewiss auch vollenden wirst, sodass wir heute hier stehen, hier sein dürfen und uns daran freuen, dass du kommst, dass du dein Reich aufrichten wirst, dass du alles vollenden wirst, was du verheißen hast, was du dir vorgenommen hast und wir das staunend sehen dürfen, sogar ein Teil davon sein dürfen als dein Volk und als deine Gemeinde. Wir danken dir für diese Zeit, die wir hier haben, dass wir still werden dürfen vor dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass du mitten unter uns bist, auch in deinem Reden. Wir danken dir für deinen Boten, für unseren Bruder, dass du ihn segnest in diesen Tagen und wir gesegnet sind durch dein Wort. Und wir bitten dich, komm du jetzt zu uns, segne uns im Reden und im Hören. Wir loben dich und wir ehren deinen Namen. Amen.
In diesen Tagen ist es ganz wichtig, dass wir mitfühlen können mit ganz vielen Leuten, die verzweifelt sind, dass der Spielwarenkurs in Stuttgart aufgeben muss. Das ist für einen Württemberger unvorstellbar. Schon meine Großeltern haben dort das Spielzeug eingekauft, aber die Wirtschaft ist vernichtet in einem Lockdown. Bei uns in Cannstatt ist auf dem Wasen viele Wochen lang mit unzähligen Schwertransportern der Weihnachtszirkus aufgebaut worden. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Großcontainer da angeliefert wurden. Wochenlang haben 40, 50 Leute gearbeitet und dann binnen 3 Stunden kam das Kommando, alles abbauen. Die Künstler aus der ganzen Welt hatten sich monatelang vorbereitet, ihre Saltos machen zu dürfen. Aber es trifft auch meinen griechischen Flickschneider. Der darf mich nicht mehr empfangen, weil mit mir der Tod kommt, wenn ich irgendetwas zum Verändern bringt. Und das sind unzählige Leute, Und wir als Christen sollten mitfühlen, dass das schrecklich ist für Leute, die ihr Leben lang nur ehrlich gearbeitet haben. Aber wenn ich mich hineindenke in die Leute, denen ich auf der Straße begegne, muss ich sagen, es ist eine Angst, wie man sie nicht mal im Zweiten Weltkrieg gekannt hat. Eine Todesangst. Vor mir springen die Leute auf die Seite auf der Straße, selbst in der frischen Luft, wenn ich keine Maske auf der Straße trage, was ja gar nicht geboten ist. Aber die Angst kriegen sie nie mehr weg. Was war da schön? Ich erinnere mich noch in Mannheim, vor vielen Monaten im letzten Jahr, sagte ich, heute gebe ich Ihnen keine Hand. Ab da war alles unter Lockdown, keine Berührung mehr. Ich stelle mir immer vor, wie ist das eigentlich für Leute, die keinen Heiland haben? Wissen Sie, dass das für die Leute bei Ihnen im Haus untragbar ist, die sich vorstellen, ich kann in wenigen Stunden tot sein. Und was ist dann? Die Leute haben keine Hoffnung, keine Geborgenheit, keinen Frieden. Peter Hane erzählt, dass er in Berlin in ein Taxi steigt und ein muslimischer Taxifahrer sagt zu ihm, was ist eigentlich mit euch Christen los? Ich habe gemeint, ihr hättet eine Auferstehung des Todes und jetzt haben alle Angst vor dem Tod. Und da trifft er den Nagel auf den Kopf. Und deshalb, es werden ja Gottesdienste gehalten. Leute feiern Weihnachten, die lesen die Weihnachtsgeschichte, aber sie können sie nicht fassen. Wenn man nicht eine persönliche Lebensverbindung mit Jesus, dem Sohn Gottes, hat, dann ist die Angst da. Ich habe eine erschütternde Erfahrung gemacht. Eine unserer treuesten Mitarbeiterinnen unserer Gemeinde, die hat uns so schöne Plätzchen geschenkt. Und ich habe gesagt, auf der Fahrt auf die Lahö bringe ich die Ihnen vorbei. Bitte nicht! Ich sage, was kann passieren? Er ist 88. Ja, Sie können mich doch infizieren. Ich habe gesagt, jetzt machen wir so, ich klingle und stelle es vor die Tür. Jeden Sonntag am Gottesdienst, jede Woche in der Bibelstunde. Aber keine Geborgenheit im Leben und nicht im Sterben. Und das erinnert mich an diesen Zacharias, von dem dieses Lied stammt. Ein gottesfürchtiger Mann. Aber es war doch ein wenig Routine im Heiligtum eingekehrt. Es war für ihn ganz groß, als er das Los empfing, dass er in das Allerheiligste darf und dieses Opfer darbringen darf. Und wir kennen das schon aus der alten Stiftshütte, wo es heißt, das Wort Gottes war rar geworden. Kennen Sie das? In unseren Gemeinden, das Wort Gottes ist rar geworden. Und die Lampe Gottes war doch noch nicht verlöscht. Das ist so dieser kurze Zwischenzustand in vielen unserer Gemeinden und im Glauben vieler unserer Mitchristen, auch der wenigen Getreuen noch. Das Wort Gottes ist rar geworden. Ich komme gerade nicht mehr zum Bibellesen. Wissen Sie, ich habe so viel Drängendes. Und Sie vergessen, was Ihnen zugemutet wird. Seit vielen Monaten keine abendliche Sendung, die nicht mit Corona beginnt, wenigstens 9 oder 10 Minuten lang. Und immer dürfen Sie einen Blick tun auf sterbende Körper, nackte, die notdürftig zugedeckt sind. Das hat man noch nie einem Menschen zugemutet. Sie dürfen auch drüben in der Klinik nicht in die Intensivabteilung gehen. Und da werden uns Särge gezeigt, auf Haufen gebeugt. Das gibt's. Im Krematorium Stuttgart habe ich oft gesehen, wie 34 Särge aufeinander gestapelt waren. Das ist die Tagesration, die dort durchläuft. Aber das hat man nie im Bild gezeigt. Das macht ja einen panisch krank. Und dann sagen die Leute, aber das muss ich doch angucken. Sie müssen es gar nicht angucken. Sie haben einen Ausschnupfen im Fernseher. Sie haben auch den Pick schon x-mal gesehen. Als ob das das Wichtigste der Welt ist. Das Allerwichtigste ist, dass Gott da ist, Gott der Herr, in dieser Welt. Und das haben viele in unserer Welt vergessen, nicht bloß am verweigerten Gottesbezug beim Eid. Sondern auch in den Kirchen und der Verkündigung haben es viele vergessen, dass wir einen Jesus haben, der in diese Welt kommt und der Herr dieser Welt ist. Der Herr des Todes und der Todesüberwinder, der Ostersieger, der sagt, niemand kann meine Leute aus meiner Hand reißen, der die Macht der Finsternis besiegt hat. Wie ist es denn bei dem Zacharias gegangen? Er war im Tempel und hat seinen Dienst getan, dass der Ritus, der Kult, der abläuft, wir kennen das ja alles. Denk immer wieder, wie gut, dass die Elisabeth nicht dabei war. Ich habe ja auch so eine tolle Frau, eine Pfarrfrau. Die hat 97% meines Dienstes getragen und mitgebebt, ob alles richtig läuft. Die Elisabeth wäre ja verrückt geworden, wie der Zacharias nicht mehr rauskommt. Hat einen Herzanfall. Ist was passiert? Muss ich schnell gucken nach ihm, aber sie darf ja nicht zutreten. Und Gott stört den ganzen Ablauf des dort im Tempel, stört ihn. Weil Gott etwas Neues schafft und das ist Weihnachten. Christfest. Wissen Sie, in diesen Tagen ist ein kleines Büchlein erschienen von Dr. Friedemann Lux. Finde ich ganz wunderbar, der nur ein paar Lieder erklärt im Lichtzeichen Verlag, ein kleines Büchlein. Und da beschreibt er ein paar Paul-Gerhardt-Lieder und sagt, was ist das für ein Trost in Corona-Zeiten? Alles vergeht, Gott aber steht, den wirft kein Politiker aus der Bahn. Und ob sie lästern und drohen und meinen, sie könnten ein Virus fangen, am Virus ist kein Griff dran, noch nie war am Grippevirus ein Griff dran. Überhaupt die Viren hat man noch nie eingefangen. Das ist was ganz anderes mit anderen Krankheiten, Gott sei Dank. Malaria hat man auch noch nie einfangen können und man hat auch noch nie AIDS einfangen können. Das sind tückische Viren. Aber die tun, als ob sie es könnten mit ihren Maßnahmen und die Leute seufzen und leiden unter diesen unsäglichen Maßnahmen, die getroffen werden. Dürfen sie doch machen. Aber es hat noch nie bis jetzt etwas gewirkt. Und es wird immer schlimmer, auch mit dem Sterben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wissen in diesen bewegten Zeiten. Alles vergeht, Gott aber steht. Ohne alles wanken. Seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Auch über dein Leben. Du stirbst keine Minute früher, als es Gott zulässt. Und er hat die Krankheitsmächte in seiner Hand. Jesus, wir haben es in dem Evangelium gesagt, der Herr über die Krankheiten, der sein lösendes Wort spricht. So komm ein End, heute oder morgen. Die Gräfin Schwarzburg-Rudolstadt. So kommt mein End heute mal. Ich weiß, dass mir es mit Jesus glückt. Toll, unsere Lieder. Es wird richtig. Und Sie werden in der Ewigkeit sich nicht beschweren, sondern es hat alles wohl gemacht. Alles wohl gemacht. Es war aber wunderbar, wie der Herr mich geführt hat. Und deshalb, wenn Sie überhaupt diese Lieder betrachten, es gibt einen lebendigen Gott. Und das ist der Herr, der diese Welt geschaffen hat und der es zugelassen hat, dass in dieser Welt seit der Schöpfung Viren sind. 750.000 und vielleicht noch mal so viele, die man noch gar nicht kennt. Und Bakterien und Zerstörungsmächte. Aber der Herr hat das Leben seiner Gläubigen in der Hand, wenn sie es ihm anvertrauen. Und das ist der wichtigste Schritt. Er sagt, ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren. Herr, ich befehle mich dir an. Und deshalb war es so schön beim Zacharias mitten in dem Kult vom Tempel, das war ein erstorbener Kult, auch zur Zeit der Geburt des Johannes und von Jesus in Bethlehem. Wir wissen es ja aus den Schilderungen der Evangelien, wie es im Tempel war, Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrte. Aber Gott redet und er redet ganz stark an diesem Weihnachtsfest zu uns. Und noch nie war die Weihnachtsgeschichte, das Kommen von Jesus, so aktuell wie heute. Es gibt einen lebendigen Gott, einen lebendigen, keinen toten Gott. Die Menschen glauben an irgendeinen toten Allah oder sonst was, eine Götzenfigur, aber einen lebendigen Gott gibt's, der handelt unter seinem Volk und dieser Gott redet in der Bibel. Und das war für den Zacharias plötzlich klar. Denn er war ein Skeptiker. Wissen Sie, was Skeptiker sind? Die trauen dem Wort Gottes nicht richtig zu. Und das ist heute eine Not in der Christenheit, das Wort Gottes kennen wir. Aber ist das wirklich so? Ist das buchstäblich so? Genau buchstäblich so, wie es in der Bibel steht. Es wird kein Jota, kein Häkchen hinfallen von dem, was geschrieben steht, sondern wie der Herr gesprochen hat, der Zacharias merkt es erst, als Gott ihm auf den Mund gehauen hat und gesagt, du sollst stumm bleiben. Hatte mal die Visitation eines Prälaten, da war gerade dieser Text dran in unserem Adventsgottesdienst vor vielen Jahrzehnten. Und dann hat er mich belehren wollen, es gäbe keine Strafwunder. Doch, es gibt Strafwunder. Das haben Sie in Ihrem Leben auch erlebt, wo Sie sagen, ich habe es erst unter Schmerzen lernen müssen, dass das Wort Gottes wahr ist und verlässlich ist. Es gibt einen lebendigen Gott. Und er redet durch die Bibel. Das ist, was der Zacharias nachher rühmt. Er erfüllt alle seine Verheißungen. Alle. Und das war dem Zacharias erst klar geworden durch die Schweigezeit, die ihm aufgelegt war. Und in diesen Tagen ist das schlimmste Übel der Mensch, man nennt das in der Fachsprache heute autonome Mensch, der selbstherrliche Mensch, der immer sagt, yes, we can, wir können alles, ich brauche keinen Gott mehr. Es hat längst in der Christenheit Einzug gehalten. Die Christen laufen in großen Scharen, diesem modernen Glauben. Barack Obama hat das ja immer gesagt. Aber es stammt gar nicht von ihm, das hat er vom Chavez. Der hat Venezuela in den Abgrund gefahren, das ölreichste Land in Südamerika, ist heute eines der ärmsten Länder. Yes, we can. Auch das, was in der Geschichte auf uns zukommt in der Bibel, wird unheimlich sein, wenn der Antichrist einmal seine Weltherrschaft in der Welteinheit austobt. Aber wir fürchten uns nicht, weil Gott lebt. Und das ist die große Freude des Zacharias. Als er einstimmt, ja, er soll Johannes heißen, so wie es der Herr mir gesagt hat durch seinen Boten. Und dann singt er dieses wunderbare Lied, dieses herrliche Lied. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Ich freue mich so an Gott. Es ist heute in den Gemeinden unseren jungen Leuten so wichtig, dass wir den Lobpreis machen. Aber mir tut es immer leid, dass sie vergessen haben, dass auch Generationen vor uns schon Lobpreis gesungen haben. Loben den Herrn, den mächtigen König, und sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Und was für alles herrliche Lob. Wir haben auch Klagelieder, das ist auch Lob Gottes, weil wir Gott in unseren Nöten anrufen. Aber dann hört man so oft, das ist ein altes Lied. Sag ja, das vom Zacharias ist 2000 Jahre alt, aber herrlich, weil das Wort Gottes immer zu jedem Moment zeitnah und aktuell ist. Das dürfen wir wissen, dass das Wort Gottes lebt und spricht. Und ich darf ihn loben und danken. Jetzt soll bei uns gar keine Klage mehr kommen. Es sei denn, Sie seien ein Geschäftsmann, wo die Türen gerade verschlossen sind, oder eine Freizeitstätte, die nicht mehr ihre Freizeiten halten darf, oder eine Kirche, die ihre eigenen Glieder aussperrt, weil sie nicht die neuesten Booster haben, den man gerade an diesem Tag braucht. Wir loben Gott, dass er größer ist als die Schrecken der Welt. Und es komme, was da komme. Es können Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. So schön dieser Name Johannes, den dieser Zacharias als Vater diesem angesagten Kind geben soll. Was heißt denn das? Gott ist gnädig. Der heilige Gott, der hätte doch Grund, uns zu strafen über unserem Unglauben, über unseren Zweifeln, noch viel mehr als die Stummheit des Zacharias, was wir ihm nicht geglaubt haben, wo wir meinten, Gottes Wort bezweifeln zu müssen. Und er ist voller Gnade. Er brennt darauf, dass er euch gnädig sei. Er will ihnen in diesen Weihnachtstagen auf der Lahö in einer ganz wunderbaren Weise neu groß werden als der gute Hirte, der sie führt, als der, der da ist in den Tiefen ihres Lebens. Jetzt besinnen Sie sich doch einmal, wenn Sie es mal aufschreiben werden, was Sie erlebt haben in Ihrem Leben, als Sie meinten, es sei alles aussichtslos, wo Sie krank lagen nach der Operation und nicht wussten, wie es weitergeht. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? In Unfällen. Und dann war er da. Nicht immer, wie wir wollten. Es geht nicht um dieses irdische Leben, um diese vergehende Welt. Nein, aber er war da mit seinem Trost und dann ist uns umso größer das geworden. Auch bei Begräbnissen, wenn wir liebe Menschen beerdigt haben, da ist der Himmel plötzlich aufgegangen. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist dem Zacharias so groß. Dass das der Inhalt von Weihnachten ist, von Christfest. Nicht Klinglöckchen, Klingelingeling. Und nicht ein Lichtlein brennt und noch mal eins, der Adventskranz ist noch nicht mal sehr alt und der Christbaum ist auch nicht das Wichtigste, sondern Jesus besucht dich. Er klopft an deine Türen, sagt, lass mich doch eingehen bei dir. Stehe vor der Tür und klopfe an, ich will bei dir einkehren. Jetzt ist merkwürdig, wir haben alle eine Scheu. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wenn Ihr Nebensitzer alles Dunkle wüsste, Schmutzige und Böse, was in Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen schon drin war, Sie würden schamrot rausrennen. Sie genieren sich vor Ihren Mitmenschen, alle Ihre Sünde zu bekennen, wie erst vor dem heiligen Gott. Aber es ist doch gar keine Schande. Er sucht sie um ihrer Sünde willen, darum besucht er und erlöst sein Volk und sie bleiben sein Volk. Der Heiland will gar niemand verloren geben, keinen einzigen Menschen, keinen einzigen Menschen. Er wirbt um uns und darum kommt es zu diesem Wunderbaren, dass das Wort Gottes Fleisch wurde und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus ist gekommen, das sichtbar gewordene Wort Gottes. Und das ist so herrlich. Was in Jesus sichtbar ist, ist die ganze Geschichte dessen, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Und das geht ja Ihnen genauso, wenn Sie das Wort Gottes lesen. Wir haben gerade einen Vers gesungen, der Heinrich Held. Das ist mir interessant, der war ja ein Jurist, Bürgermeister. Die Juristen, die sind so prägnante Leute, da geht es um jede Wortsilbe. Das hat ihn fasziniert, wie schon im alten Bund die Verheißungen des Kommens Jesu sind. Und das gehört ja zu unseren Adventsfeiern, dass wir da die Adventsverheißungen lesen. Schon dort aus dem Sündenfall, wo der Mensch den Kampf hat mit der Schlange und dem Teufel den Kopf zertreten will. Und Sie wissen, wo Sie mit dem Teufel gekämpft haben, sind Sie immer unterlegen. Und man freut sich auf die Stunde, wenn der Heiland kommt, der Schlange den Kopf zertritt. Das sind die großen Verheißungen. Gestern Abend haben wir es gehört. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die im Finstern wohnen. Scheint hell. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann sehen wir, wie die Menschen durch die Jahrhunderte gewartet haben. Wann endlich kommt das denn, dass wir sehen können, die Erlösung? Und wenn du ins Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und dann hat Gott das erfüllt. Er hat besucht. Er besucht sein Volk und er besucht heute seine Leute auf ganz wunderbare Weise. Und er besucht sie und richtet sein Heil auf. Wir leben in einer heillosen Welt, aber das ist Ihnen nicht neu. Wissen Sie, dass viel mehr Menschen als an Corona am Krebs sterben? Wissen Sie das? Sterben auch viel mehr Menschen an Herzkrankheiten, auch im Jahr 2021. Ich habe es jetzt erst wieder gelesen vom Statistischen Bundesamt, im Jahr 2020 sind nicht mehr Menschen gestorben als in jedem anderen Jahr vorher. Was war denn die Panik? Ja, wir haben Krankheitsmächte. Die Krankenschwestern unter uns und die Ärzte wissen das doch. Und das wissen Sie doch auch. Wir tragen einen sterblichen Leib. Schon die Babys werden krank. Wer ist denn ganz gesund? Habe ich noch nie einen Menschen erlebt, der ganz gesund ist. Auch die jungen Leute. Und die jungen Leute beschäftigen sich mit der Sterblichkeit des Lebens. Die meisten jungen Leute bekehren sich, weil sie darüber nachdenken, ich muss einmal sterben. Und wie will ich sterben? Die Alten vergessen es. Im Seniorenheim darf man immer drüber sprechen. Im Altenclub wird das Thema des Todes nie erwähnt. Man vergisst auch, wir als Christen, dass das größte Heil ist, das Gott anrichtet. Nicht bloß, dass er heute mein Leben neu macht, sondern er nimmt mir die Todesangst weg. Da muss ich mich damit beschäftigen. Für uns ist das immer bestürzend. Wie Jesus das tut, so auf dem Friedhof, wo der Freund von Jesus aus Bethanien, der Lazarus, im Grab lag und Jesus sagt, öffne doch das Grab. Da sagt die Maria, bitte nicht, der stinkt schon. Also drastisch darf man es doch nicht sagen, das ist ja fast wie im Fernsehen, wo man in die Intensivstation reinblickt. Aber so ist es doch. Und dann tritt er heraus und legt die Grabbinden ab, dieser Lazarus, weil der Herr Jesus Herr ist der Lebendigen und der Toten und den Tod besiegt hat. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das steht schon in der Weihnachtsgeschichte drin, dass er deshalb kommt, weil er meinen Tod besiegt. Natürlich sorge ich mich kreatürlich auch um mein Sterben. Das geht uns allen so. Wir sind ja wehleidige Leute und dann beschäftigen wir uns immer schon Bei kleinen Operationen wache ich auf der Narkose wieder auf. Aber Sie müssen Ihren Blick konzentriert auf Jesus richten. Blickt auf mich aller Welt enden, so werdet ihr gerettet werden, selig werden. Blick auf Jesus, fang deinen Tag so an, ich will doch nicht hören, was heute Meinungen ist der Leute. Und dann kommen all die Unglücksnachrichten der Welt. Natürlich, der Euro geht kaputt. Und wie? Es hat doch keine europäische Zentralbank mehr in der Hand. Und der Terror rüstet doch auf. Der hört doch nicht auf, indem die Truppen aus Afghanistan weg sind. Und die Bedroher leben doch noch mitten unter. Es ist doch der Tod täglich um uns und die vielen Krankheiten, die uns bedrohen. Kaum redet man in einer Gesellschaft über irgendeine Krankheit, und man, oh, das habe ich sicher auch schon, die huste auch schon so komisch. Wir haben immer Angst da, dass wir auf Jesus blicken. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Herr, der diese Welt geschaffen hat, eine neue Welt für uns bereit, eine Welt ohne Leid und ohne Geschrei und ohne Schmerzen, wo wir vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Und es ist gar nicht viel Wand dazwischen, zwischen uns und der ewigen Welt. Das ist mir immer so wichtig, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Du darfst in dem Augenblick des Sterbens hinübergehen zu Jesus. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dein Hineingehen in die ewige Welt, bis hin zu jenem Wort in Johannes 5, dass wir den Tod nicht schmecken. Das Wirkliche, wir spüren oft die Auswirkungen dieses sterblichen Leibes sehr, sehr schwer, wir alle. Und wir spüren die Angst und dann ist es wichtig, dass das Wort uns gewiss macht. Das ist so wichtig. Der Herr errettet uns, sagt der Zacharias, aus der Hand aller unserer Feinde und aller, die uns hassen. Was ist denn das? Haben Sie Feinde? Ach ja, im Haus hat man manchmal auch Feinde. Wer nicht im Einfamilienhaus wohnt, ist manchmal schwierig mit der Kehrwoche oder in Württemberg oder beim anderen mit dem Mülleimer, mit den Nachbarn. Da gibt es manchen Zank und manchen Streit um unwichtige Dinge. Das sind nicht unsere Feinde. Wer sind denn unsere Feinde? Es gibt einen Erzfeind, von dem Jesus gesprochen hat. Die erste Begegnung von Jesus war mit dem Fürsten dieser Welt, mit dem Teufel, der uns alle in seiner Hand hat. Der sagt, sie gehören alle mir, alle Reiche der Welt gehören mir. Und Jesus hat den Kampf aufgenommen und hat uns errettet von der Hand aller, die uns hassen. Wer will denn das Leben zerstören? Es gibt diesen einen Feind, Satan, einen Verführer. Und Jesus sprach, dass in den letzten Tagen die Verführung auch der Gemeinde immer schlimmer wird. Darum ist so wichtig, dass Jesus diesen Feind besiegt hat, dritter Schlange, Kopf entzwei, in dem Lied gerade so schön. Herr, du erfüllst diese Verheißung. Wie macht das Jesus? Indem er diese dunkle Last unseres Lebens besiegt, die Sündenlast. Da steht auch da, dass er Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Fällt es Ihnen einmal auf, dass in den meisten christlichen Versammlungen nicht mehr über Sünde gesprochen wird? Man sagt, das sei nicht mehr modern. Ja, in unserer Zeit ist die Sünde sehr beherrschend. Gucken Sie mal in den Filmen, bei den Bankerboni, bei den Korruptionsgehältern, dass es Politiker gab, die zweistellige Summen verdient haben, bloß weil sie die Masken vermittelt haben. Es gibt viel Sünde auch in deinem Leben, was wir anderen Menschen angetan haben. Und dann nennt die Bibel Arglist, Neid, Zank, Streit, Götzendienst. Und darüber reden wir nie, aber Jesus macht uns frei und du kannst die Herrlichkeit des Heilands nur erleben in der Vergebung der Sünden. Und Menschen, die noch nie die Vergebung ihrer Sünden erlebt haben und empfangen haben, die können den Heiland nicht kennen. Das ist so groß, dieses Erleben, wenn diese dunkle Last aus meinem Herzen weichen kann. Es gibt so viele Dinge, die Sie belasten, von Jugend auf, alte Dinge. Sie dürfen doch von dem Heiland aussprechen, so wie unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Tugend, macht porentief rein, nicht das Waschpulver, sondern Jesu Vergebung, sein Blut, macht rein von aller Sünde. Auch die Belastungen. Wie gern wollten wir es nochmal unseren Eltern sagen, was wir versäumt haben, damals ihnen noch einen Dank zu sagen. Wir haben mit ihnen rumgestritten, wir haben sie verurteilt, so wie die Jungen uns heute auch verurteilen. Aber Jesus macht sie rein. Und das ist so wunderbar, dass sie die Kraft des Heilands erleben. In unserer Welt gibt es keine Vergebung. Da trägt man jahrelang die alten Sünden nach. Es gibt sogar Menschen unter uns, die können ihren Eltern nicht verzeihen. Meine Eltern haben mir nicht erlaubt, dass ich studieren darf. Meine Brüder durften studieren, aber weil ich ein Mädchen war und was alles an Vorwürfen. Meine Eltern waren so streng mit mir. Haben sie keine Vergebung ihrer Schuld? Das Allerherrlichste, das größte Problem dieser Welt ist nicht der Umweltschmutz. Ist nicht wahr, ist auch nicht CO2. Es sind auch nicht all die anderen Gefahren, es ist auch nicht die Erderwärmung. Die größte Not dieser Welt ist die Sünde vor Gott, vor dem heiligen Gott eines jeden Menschen. Und darum findet die Welt keinen Frieden. Auch wenn sie alles macht, auch wenn es Benzin morgen 100 Euro kostet der Liter. Es wird keine neue Welt geben ohne Vergebung der Sünden. Es ist alles ein Traum in der neuen Welt, die keine Gerechte werden wird, weil sie die Gerechtigkeit vor Gott nicht erkennen, die ich brauche. Ich muss ein Kind Gottes sein. Und Jesus wirbt um uns und das herrlichste Evangelium, das wir weiter sagen dürfen. Ich weiß, Ihre Enkel wollen nicht viel hören, dass ich sie anpredigen. Aber es gibt einen Moment in diesen Tagen, wo sie sagen, ich will es euch bloß mit einem Satz noch sagen. Das Herrlichste in meinem Leben ist, dass Gott mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Das ist Martin Luther, Katechismus, ganz einfach. Das ist mein Glaube, das habe ich entdeckt. Das wäre die wichtigste Botschaft in diesen Weihnachtstagen. Auch kein Prediger hat eine Lösung für Corona. Alle meine Vorfahren sind an der Lungenentzündung und an der schweren Grippe, an der Influenza gestorben. Natürlich, mein Großvater, Dr. Wilhelm Busch in Frankfurt, mit 51 Jahren von 8 Kindern weg. Natürlich, in wenigen Tagen. Das war schon immer die Not dieser Welt, dass es das gibt. Aber wir wollen unser Leben gründen in der Vatergüte Gottes und wissen, ich darf heimkommen in die offenen Arme meines Heilandes, das Erkenntnis, das Heil. Das Heil liegt nicht im Wohlstand und nicht im Geld und nicht in der Demokratie und nicht in der Staatsform und in allem, was wir haben. Das Heil liegt darin, dass ein sterblicher Mensch ein Kind Gottes sein kann und dass die Türen der Ewigkeit sich öffnen. Türen zum Himmel. Vor ein paar Tagen hat mich ein großer Musikprofessor besucht. München und Nürnberg hat er all seine Aufgaben. Und er hat gesagt, mit meiner Frau, wir lesen seit anderthalb Jahren nur noch Offenbarung. Der großen Trost, dass über den Schrecken dieser Welt der Sieg Jesu steht. Alle Macht gehört ihm. Und er hat überwunden und er wird sein neues Reich herbeiführen. Das einzige Mal, wo es im Neuen Testament das Wort Halleluja gibt. Wissen Sie, wo das ist? Wenn die Hure Babylon, die falsche Kirche, die mit der Welt sich verbündet hat, zerbrochen ist. Offenbarung 20. Halleluja. Und dort ist auch beim Messias, im Alten Testament kommt es im Psalmen noch vor, 100 bis 150. Im Neuen Testament nur einmal, wenn die Hure Babylon zerbrochen ist, der Sieg von Jesus. Und wo Händel sein großes Halleluja, sie alle im Ohr haben, gedichtet hat und komponiert hat. Das Herrliche, wo wir uns freuen auf diese neue Welt, das Heil Gottes. Jetzt sagen Sie, wir wollen das nicht bloß für einen, Sie wollen das für alle Menschen. Nein, es geht nur durch die persönliche Reue, Buße und Umkehr. Und ich will es Ihnen heute Abend auch zeigen, oder morgen Abend sind wir noch dran, dass dieser Johannes ein Freudenbote war, obwohl er gerade dieses Thema angesprochen hat. Tausende und Abertausende sind zu Johannes marschiert, obwohl der Weg weit war bis ins Jordantal. Das ist mächtig heiß, weil das die gottlosen Menschen am meisten bewegt. Wissen Sie das? Die Christen sind schuld, wenn sie es den anderen nicht sagen, dass es eine Lösung aus der schrecklichen Schuldverkettung der Menschheit gibt und die Befreiung, das ist so groß, das Blut von Jesus Christus macht uns rein von allen Sünden, ganz rein. Und in der Ewigkeit, auch im jüngsten Gericht, wird kein Wort mehr davon gesprochen, von den Untaten meines Lebens, sondern bloß kommt her, ihr gesegneten Herrn, ererbt das Reich, das euch bereit ist. Gibt es was Größeres? Da heißt es durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Bei uns ist das ja so eine Not mit dem Wort herzlich. Es wird ein wenig häufig inflationär oft gebraucht, das herzliche Grüße und herzliche Wünsche zum neuen Jahr. Bei Gott ist das eine Herzenssache. Gottes Herz brennt in einer Liebe, die sie nie kennt. Martin Luther sagte mal, das ist wie ein Feuer, wie ein Ofen, wie das in Gott brennt, diese herzliche Liebe. Wie er sich freut, wenn ein Sünder Buße tut, einer, der kommt und sagt, Herr, ja, ich bin's. Und für mich war das dringend nötig. Ich habe im Laufe der letzten Jahre viele kennengelernt, auch in Freikirchen und Gemeinschaften, Prediger, die mir sagten, ich brauche den Sühnetod von Jesus nicht. Ich sage, wie willst du vor Gott bestehen? Durch meine Taten. Das ist ganz furchtbar. Weißt du, wir waren junge Pfarrleute in Schramberg, da war ein Religionslehrer, der hat uns lieb eingeladen, ein junges Ehepaar, die wir dort angefangen haben, als Pfarrleute. Und der sagte, für mich hat niemand sterben müssen, ich brauche kein Opfer für die Sünden. So furchtbar. Meine Frau war damals, sie hat es noch nie so gehört gehabt, so Blut, so direkt. Treten Sie dieser wahnsinnigen, stolzen Rede eines Menschen zu. Es war eigentlich nur in Babel so, Jehova, dir spreche ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Ich brauche den Heiland nicht, den Retter nicht von meinen Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Jetzt muss ich noch ein Wort sagen, was ich am Anfang schon sagte, die unheimliche Dunkelheit der Todesmacht, die über dieser Welt liegt. Ich möchte nicht machen wie das Fernsehen, Ihnen diese grässlichen Bilder zu zeigen, aber Sie haben das alles schon erlebt. Ich weiß noch, wie wir die neue Weinsteige hochgefahren sind, Sonntagmittag, war so wunderbarer Sonnenschein und vor uns fuhr ein Auto und da rast ein Entgegenkommender, die Kurve geht auf die Autofahrer zu und wir halten die Autofahrer an. Ist der Arzt da? Ach nein, es hat doch gar keinen Wert, die Frau ist doch schon tot. Wenn Sie das so drastisch erleben auf der Straße, wenn Sie das bei lieben Menschen erleben, vor ein paar Wochen habe ich hier sprechen dürfen über ein paar Gestalten, Johann Tobias Beck, Frau und Tochter verloren. Er sagt, die zermalmende Macht des Todes. Und nur die Bibel, das Wort Gottes, hat die Kraft gegen diese unsinnige Trauer, die in ihrem Leben ankämpft. Der Aufgang aus der Höhe ist wie wenn morgens die Sonne aufgeht. Das können Sie nur erleben, wenn Sie Jesus als Freund und Herrn Ihres Lebens haben. Und gerade in diesen Weihnachtstagen, da haben wir es gerade gesungen, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich lag in Spott. Und schon wissen Sie, was der Spott ist von Menschen, die Sie verspotten. Das Allergemeinste, Schande zu erleiden. Du kommst und machst mich groß und hilfst mich hoch. Ich bin ein Gotteskind. Ihr könnt reden, was ihr wollt. Gläubige Jesus-Jünger wurden immer verspottet, das Recht im Martyrium, verhöhnt und verlacht. Wo ist denn dein Heiland? Und das so wunderbar. Jesus ist da. Und das Herrlichste, dass Jesus ihnen durch sein Wort einen Frieden gibt, den die Welt gar nicht kennt. Das ist das ganz große Wunder von Jesus, dass sein Wort anfängt, lebendig zu werden und sie trägt und sie wunderbar führt. Ganz wunderbar, wie wir das erfahren dürfen, auch in unserem Leben, der Aufgang aus der Höhe, Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte. Herrlich, ich möchte es doch erleben, Herr Jesus, über diese Welt des Todes. Wir haben neulich einen treuen Freund, den Werner Bäuerle, in Kirchheim zu Grabe getragen und heute nachher gefreut. Viele Menschen, die gesagt haben, es war eine Auferstehungsfeier. Natürlich! Wir wollen doch nicht mehr vom Tod reden. Ein Spott bist du geworden, Tod. Jesus hat dich bezwungen am Ostertag und wir leben im Licht von Jesus. Ach, und wie war das immer wieder bei Schwerkranken. Ich erinnere mich an eine Frau, auch mit so einer schweren Lungenkrankheit, wo die Sauerstoffflasche da war, sagt, sing doch die herrlichen Jesuslieder. Das ist der einzige Trost und den dürft ihr weitertragen. Das wollen wir nie mehr zulassen, dass liebe Freunde von uns nicht mehr besucht werden dürfen. Die brauchen das Wort und nicht bloß im Internet. Das zugesprochene Wort, das gilt dir. Jesus ist bei dir. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und das ist so fest verbürgt. Er erscheint denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte ihre Wege auf den ihre Füße auf den Weg des Friedens. Also das ist ganz wichtig, dass wir in diesen Tagen nimmer von Corona reden. Quatsch. Sie reden auch nicht dauernd vom Krebs. Obwohl ich Ihnen nicht erzählen kann, wie meine Großmutter Busch an Mundkrebs starb. So furchtbar, wenn nicht kein Wasser mehr in die Kehle kam. Furchtbar. Wir reden von Jesus. Lebt Christus, was bin ich betrübt. Ich weiß, dass er mich herzlich liebt. Wenn mir gleich alle Welt stirbt ab, genug, dass ich Christus bei mir habe. Halleluja! Er ist da. Und er ist da bei denen, die sitzen im Schatten des Todes. Das hat in der Bibel eine Bedeutung, das Wort sitzen. Der Legionär steht, er ist kampfbereit. Der sitzt, er ist resigniert. Und das ist so eine Sache bei alten Menschen. Kennen Sie das? Ich lebe ja noch. Da wartet man jeden Tag ab. Nein, er erscheint denen, die im Todesschatten sitzen und gibt ihnen ein Herz, dass sie die anderen aufrichten können, eine Botschaft des Heils, dass die jungen Leute sagen, was hat denn unsere Oma? Die hat noch eine Energie. Der Körper ist schon ganz im Sterben. Aber da ist noch eine Lebensfreude. Ja, das Leben, das von Jesus kommt. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, dieses Alte abzulegen von dieser gefallenen Welt. Und das ist so herrlich, dass der Zacharias, der schon sieht, dieses Licht, das aufgeht. Ich meine, er sieht schon den wiederkommenden Christus in der Herrlichkeit, die neue Gemeinde und die Schar vor dem Thron Gottes. Ist alles schon in angebrochen im Alten Testament verheißen. Der Bund Gottes wird erfüllt und er freut sich. Dabei ist so Johannes noch nicht einmal geboren, der Bußprediger am Jordan. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, er wird sein Werk vollenden, wie er es angefangen hat von mir. Und das Bild kommt ja ganz oft in der Bibel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über. Sagen Sie in diesen Adventstagen diese Adventsverheißungen überall. Oder in Malachi. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit wieder, dass ihr Kinder Gottes seid, Versöhnte, das Alte ist ausgelöscht. Ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Denken Sie mal, haben Sie mal gesehen, obwohl die zur Schlachtung getrieben werden, haben die hüpfen rum oder auf der Weide, die Kälber, die jungen Kälber und der ganzen Nacht. Wir wollen in der Freude unseres Herrn Weihnachten feiern und immer über Todesthemen reden, das erledigt und überwunden, weil wir Jesus haben, den Sieger. Ich habe unzählige Menschen erlebt, die das bis in ihre Todesstunde hinein erlebt haben. Es war ja so schön, als ich noch im Amt war, dass mir auch in der späten Nachtstunde die Intensivabteilungen offen standen und ich dann die besuchen durfte. Sie kennen das, wir haben aufgemacht und wieder zugemacht. Der Krebs ist schon weit fortgeschritten und dann ein Wort gesagt. Dann sagten die, das ist das Einzige, was hält. Bis in den Tod bewährt. Wir hatten eine Frau, die sehr viele Jahre eine sehr schwere Erkrankung hatte. Im Robert-Bosch-Krankenhaus, wie sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, haben die Ärzte gesagt, es muss abgetrieben werden, die Mutter wird die Geburt nicht überleben. Was sollen Sie sagen? Wir saßen in der Krankenhauskapelle und beteten. Die Mutter hat gesagt, ich will das Kind austragen. Es ist geboren. Sie hat sogar noch die Konfirmation ihres Kindes erlebt. Und da ist ein Unglück passiert. Sie wollten Würstle braten. Und der Onkel wollte es recht meinen, er sagt, Kinder, geht alle weg. Und hat Spiritus in die Flamme geleert. Und da gab es eine Stichflamme und der kleine Bub kam um die Ecke und brannte so schlimm. 30 Operationen allein im Gesicht. Brandwunden dritten Grades, 60%. Mit dem Hubschrauber. Und die Mutter wieder im Katharinenhospital und sagt, wenn es nur sterben darf. Und sie fragte gar nicht nach ihrer schweren Erkrankung. Da ist ein Büchlein rausgekommen bei Bühne in der Buchhandlung. Da hat sie das alles noch einmal, ihr Mann noch einmal beschrieben, dieses Ganze. Und ich will nur vom Ende ihres Lebens lesen, was sie uns hinterlassen hat. nach vielen Jahren schwerer Krankheit. Sie war schon rechtzeitig gelähmt und zeitweise hatte sie Bewusstseinsstörungen. Da diktierte sie noch die letzten zusammenhängenden Sätze. Es ist alles so schön. Es ist alles so schön. Ich habe ein so schönes Leben gehabt. Noch die Bergtour im Sommer. Es ist so schön, so dicht vor der Ewigkeit zu stehen. Die Ewigkeit ist so schön. Ich gehe ganz arg gern dorthin, wo die Engel im höheren Chor singen, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande seiner Ehre voll. Gott hat mich gewürdigt, in diesen Chor einzustimmen. Ich will ewig, ewiglich meines Herrn Lob und Ehre singen. An meinem Leben ist nicht so arg viel gelegen. Alles war an mir Geschenk, war Geschenk von unserem großen, gütigen Herrn. Und wo ich jemand etwas sein konnte, so nur durch unseren gütigen Herrn. Es soll sich niemand an mich hängen, sondern nur an diesen großen Herrn. Dann kann er auch ein Leben führen, das andere sich freuen an diesem Herrn. Ich bin voll Glück und Dank. Und dann sagt ihr Mann, sagt wenige Tage später, kurz vor Weihnachten, 4 Tage vor Weihnachten, holte sie Gold heim. So herrlich, wir haben den Durchblick. Gott macht ernst, seine Worte sind wahr und gewiss und er erfüllt alle seine Verheißungen. Keiner wird je in der Ewigkeit sagen, ein Herr, du hast mich betrogen, das war nicht wahr. Dein Wort hat nicht gegolten in den Tiefen. Sie werden merken, wie er sie hindurchführt, wie die Träumenden, auch im finsteren Tal. Und wir können nur danken. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, es sind sehr schwere Zeiten. Wir bitten dich für Menschen, die in diesen Tagen verzweifeln. Herr, bewahre auch die, die sich das Leben nehmen wollen, weil ihr Geschäft kaputt geht vor diesem furchtbaren Schritt. Gib du, dass sie gläubige Christen treffen, die ihnen von dir sagen. Und dass wir selber Zeugen sind, auch dort, wo wir leben, auch gegenüber unseren Enkeln, auch den Hausbewohnern. Wir wollen von dir reden, von deinem Heil, das so mächtig ist, größer als alle Schrecken dieser Welt. Mach auch unser Herz fest, Herr, wir haben das nicht in uns. Wir sind alle Angsthasen und zerbrechliche Leute mit der Furcht, aber du sprichst dein Fürchten nicht. Warum seid ihr so furchtsam, sprichst du im Sturm auf dem Meer? Du bist der Herr, auch der Krankheitsmächte. Der Herr, auch der Politiker, Herr, lenke ihre Herzen und bewahr sie vor Torheit und Übermut. Auch in diesen Tagen, wo die Nationen toben im gottlosen Aufruhr gegen dich. Auch in unserem Land, wo deine Gesetze gebrochen werden, Herr, bewahre uns und unsere Gemeinden davor, dass wir von dir abfallen. Wir danken dir, dass diese Tage nun doch stattfinden dürfen. Wir haben es kaum mehr für möglich gehalten. Dass du uns zusammengeführt hast, Herr, bereite uns das schönste Weihnachtsfest, wo sich erfüllt, dass du auch in uns geboren wirst und in uns Wohnung nimmst und deinen Frieden mitbringst. Amen.